Herzlich willkommen zur 42. Folge meines Podcasts Kirchstücke. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. Schön, dass Sie dabei sind, schön, dass ihr dabei seid. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Eine ganz bekannte Szene. Jesus im Garten Gethsemane. Hundertfach, vielleicht tausendfach gemalt, in ganz unterschiedlicher Qualität. Aber wie viele solcher bekannten Szenen, hundertfach, fast tausendfach gemalt, hat sie inzwischen ein wenig von ihrer widerspenstigen Schockwirkung verloren. Da kniet Jesus betend zwischen Bäumen. Drei Jünger schlafen ganz in der Nähe, wie idyllisch. Die anderen irgendwo am Horizont, ab vom Geschehen. Und vielleicht kommt auch im Hintergrund schon der Verräter heran, verstohlen und doch entschlossen an der Spitze einer Horde Männer mit Knüppeln und Schwertern. Aber wir wissen doch eigentlich, es geht am Ende alles gut aus. Und all das in einem wunderschönen Garten voller Blumen und Bäume, Pflanzen und Tiere. Dabei stecken gerade in dieser Szene zwei ganz wesentliche Elemente für den christlichen Glauben. Dabei weist das erste davon gerade über den christlichen Glauben hinweg. Es zeigt, dass es gerade nicht darum geht, hier irgendeinen Glaubenssatz zu illustrieren, sondern es sagt, dass hier nichts weiter illustriert wird als das menschliche Leid. Und die Bibel scheut sich nie davor, den Elendleidenden eine Stimme zu verleihen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen?« fleht der 22. Psalm. Jesus selbst wird ihn am Kreuz beten. Und so ist dieser Mensch da im Garten Gethsemane zuallererst nicht Jesus Christus. Nicht der Sohn Gottes, der Messias, der Menschensohn, der Ursprung einer Weltreligion. Dort kniet ein verzweifelter Mensch, von allen verlassen. Verlassen von der Zukunftshoffnung. Am nächsten Tag, das ahnt Jesus, eigentlich weiß er das, wird er sterben. Die Menschenmassen, die ihm zugejubelt haben, die ihre Kranken herangeschleppt haben, die von Seelennot und Hunger zu ihm getrieben wurden und er hat sie satt gemacht, weg sind sie. Sie haben ihn aufgegeben. Er wurde ihnen zu gefährlich. Oder sie halten zu ihm, aber in ihren eigenen Häusern und Gärten, dort, wo es für sie nicht gefährlich ist. Die Pfeiler der Macht dagegen in diesem Land, die religiösen und politischen Eliten, sie haben ihn weggestoßen. Auf den Staat kann er sich nicht verlassen. Die Jüngerinnen und Jünger wiederum, seine engsten Vertrauten, sie sind noch bei ihm, theoretisch jedenfalls. Aber die meisten davon hat er nicht mitgenommen in dieses Innere des Gartens. Er weiß nicht, ob er sich auf sie verlassen kann. Er will sie nicht belasten mit seiner Einsamkeit. Aber drei, auf die wollte er sich verlassen, die braucht er jetzt ganz dringend in dieser Stunde. Petrus, Jakobus, Johannes, die engsten Vertrauten, bleibet hier und wachet mit mir. So sagt er ihnen. Flehentlich und dann doch voller Vertrauen. Lasst mich nicht allein, bleibt wach, lasst mich nicht im Stich. Ich brauche euch. Sie werden entschlossen genickt haben, aber dann konnten sie einfach nicht mehr. Vielleicht gar nicht aus Feigheit oder Angst, sondern sie waren einfach fertig. Fertig nach diesen Tagen, nach diesem Hin und Her von Überschwang und Trauer. Fertig von ihrer eigenen Angst. Irgendwann kann der Körper nicht mehr. Sie schlafen ein. Dreimal. Und dann das Schlimmste. Jesus betet. Das hat ja immer funktioniert. Dialog mit Gott. Er betet verzweifelt, er betet laut. Aber keine Antwort. Er möchte, dass es anders kommt, dass es irgendwie gut ausgeht. Keine Antwort. Dann akzeptiert er sein Schicksal, legt sich selbst und sein Leben in Gottes Hand. Keine Antwort. Am Kreuz wird er dann betend schreien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schließlich, das Gebet ist beendet, die Jünger eingesammelt, sie sind beschämt, schuldbewusst, sie haben geschlafen. Und dann, nicht nur verlassen sein, sondern Verrat. Verrat eines der engsten Freunde. All diese Erfahrungen lassen sich theologisch deuten. Aber zunächst einmal und das Wichtigste zeigen sie, da ist einer von Gott und der Welt schrecklich, tödlich verlassen. Und das ist leider nichts Besonderes in dieser Welt. Auch heute nicht. Wenn sich im Leid alle zurückziehen, in der Krankheit nur noch manche vorbeikommen und die wissen dann manchmal nicht, was sie sagen sollen. Und das Schlimme, auch wenn sie etwas sagen, es hilft nicht, egal was. Vielleicht wäre es besser, sie hielten einfach den Mund. Denn manchmal sind wir vom Inhalt der Worte einfach nicht mehr erreichbar. Aber von Blicken, von der Wärme in der Stimme, von einer Berührung, vom Wachen und Beten. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. So verrät Jesus seinen Jüngern. Und auch das ist nicht nur eine Information, sondern es ist ein Flehen, eine Bitte um Hilfe. Nicht nur der Verstand, sondern vor allem die Seele hat jetzt Not. Aber auch das nicht wach bleiben können, auch das nichts Besonderes. Die bleiben bis zuletzt, die helfen, die pflegen, die für die Seele sorgen. Irgendwann können sie nicht mehr. Sie sind erschöpft und in der letzten Krise sind wir dann doch alleine. Wenn wenigstens Gott dabei wäre. Er, der keinen Schlaf braucht. Er, der nicht müde wird. Er, der doch Herr ist über Leben und Tod. Doch wenn Gott nicht antwortet, wenn er schweigt, dann ist nicht einmal Jesus stark genug. Aber es ist ganz seltsam. Auch das kann Mut geben. Wir müssen nicht stark sein bis zuletzt. Es ist keine Schande, zu zweifeln. Es wäre auch keine Schande, wegzulaufen, alles hinter sich zu lassen, zu flüchten. Und so können sich in diesem Text Menschen wiederfinden, die vielleicht nicht in einem Garten beten, sondern ihre Sachen packen, sich an der Grenze voneinander verabschieden und dann ins Ungewisse weiterziehen, in ein fremdes Land oder an die Front. Aber können sie sich in diesen Worten wiederfinden? Nicht wie ich will, sondern wie du willst, dein Wille geschehe? Kann ein solches Ideal nicht die letzte Kraft rauben? Oder kann es gerade Kraft geben, wenn ich weiß, dass auch das, was mich jetzt quält, irgendwie auch zu Gottes Plan gehört, mich nicht von ihm trennt? Inwieweit kann denn Leid zu Gottes Plan gehören? Dass Menschen in ihren Wohnhäusern verbrennen, dass sie auf der Flucht erschossen werden, dass sie jenseits der Grenze Menschenhändlern in die Hände fallen. Das kann doch zu keinem Plan Gottes gehören. Das ist doch viel eher ein teuflischer Plan. Oder nicht viel besser der Plan Putins? Ich finde es wirklich wichtig, hier zu unterscheiden. Und damit sind wir auch im Bereich des Glaubens. Denn in diesem Garten Gethsemane, leidet nicht ein Mensch, einer von den vielen Gequälten und Leidenden, sondern Gottes Sohn. Und das bedeutet Gott selbst. Ja, natürlich, das ist eine Frage des Glaubens und gleichzeitig ist es für mich persönlich die einzige Möglichkeit, dieses Leiden im Garten Gethsemane zu verstehen. Da lässt nicht Gott einen Menschen für irgendeinen Zweck leiden, sondern da leidet Gott selbst. Und zwar in einem so tiefen Leid, dass Gott selbst nicht weiß, ob Gott ihn verlassen hat. Gott hat selbst seine Mitte verloren. Er weiß nicht, wo das noch hingehen kann. Also, er ist wirklich ganz tief unten. Und damit verschiebt sich der Blick von diesem leidenden Menschen im Garten und er richtet sich auf uns alle, egal in welcher Lebenslage wir sind. Denn dann sind wir plötzlich, auch wenn wir leiden, auch wenn wir tief leiden, an der Seite Gottes oder Gottes an unserer Seite, im Leiden, im Mitleiden. Dieses Versprechen gibt keiner, der sowieso keine Ahnung hat, was das bedeutet, der gar nicht bis zuletzt dabei sein kann, keine Kraft dafür hat, weil er sich nicht vorstellen kann, was ihn erwartet. Es ist das Versprechen eines leidgeprüften, liebevollen, hartnäckigen Gottes, der weiß, wovon er spricht. Ich bin da bei euch. Wenn die Seele betrübt ist, bis an den Tod, da ist da ein Gott, der das kennt, der nicht einschläft, der nicht überlastet ist, der aber auch nicht von oben herab gelassen lächelt, sondern mitten mit uns im Dreck steht, weil er uns liebt. Diese Erzählung vom Garten begegnet uns in der Passionszeit, in der Zeit, in der sich eigentlich alles um die Frage nach dem Warum dreht. Warum nimmt einer das alles auf sich? Diese Frage Warum, warum Jesus sterben muss? Und die Antwort ist, weil Gott uns liebt. Und diese Antwort, die delegiert Gott nicht an einen und sei es noch so wunderbaren Menschen, also so nach dem Motto, stirb du, damit alle erkennen, dass ich die Menschen liebe. Nein, Gott gibt diese Antwort selbst, an seinem eigenen Körper, an seinem eigenen Sein. Ich hoffe, dass das Kraft geben kann. Mir kann es Kraft geben, immer wieder. Und ich hoffe, dass das ganz vielen anderen Menschen auch so geht, denn das können wir ja im Moment wirklich gut gebrauchen. Und wir hoffen, wir beten, dass der Frieden in der Ukraine einen Weg findet, dass ganz viele Menschen dabei helfen. Vielleicht sind Waffenlieferungen jetzt unumgänglich, wahrscheinlich. Aber dieser Weg Jesu und auch diese Szene im Garten zeigt, es gibt Möglichkeiten, dem Unrecht und dem Leid ohne Waffen zu begegnen. Auch in der Ukraine wehren sich Menschen ohne Waffen. Und das zeigt Wirkung. Das hält den anderen, den Angreifern, einen Spiegel vor und stellt ihnen die Frage, was mache ich hier eigentlich, wenn da jemand wehrlos vor mir steht? Ich glaube, beide Wege sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden, wenn das Ziel der Friede ist. Denn Frieden ist auf jeden Fall das Ziel und möge Gott dabei helfen und möge Gott mit unserer Welt sein. Und so sage ich an dieser Stelle, seien Sie, seid behütet und gesegnet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.